Ja, schön euch zu sehen. Wie ihr wisst, haben wir ja vorhin gerade gehört, Jörg ist aushäusig, sich aus dem Staub gemacht. Jörg ist in Rumänien schon die ganze Woche und da den Geschwistern gedient, mit einer Pastorenkonferenz. Und ja, die letzten zwei Wochen haben wir uns mit Psalm 110 beschäftigt, die ersten drei Verse. Bevor wir jetzt aber in den Text reingehen, möchte ich mit uns noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danken dir dafür, dass du zu uns redest und ja, dass du es auf so viele verschiedene Weisen tust, dass wir in unserem Herzen das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, aber dass wir es auch schwarz auf weiß lesen können. Danke, dass du so nüchtern und ja, so normal zu uns redest auch. Da segne du jetzt dein Wort, Herr. Amen. Ja, wir haben gesehen in Vers 1, David sagt, das ist ein Spruch des Herrn für meinen Herrn und ja, ein prophetischer Psalm, der fängt so an. Und David schreibt hier prophetisch auf Jesus hin. Ich möchte einfach die ersten drei Verse als Einleitung nochmal lesen. Das Ganze ist eine Einheit und wenn wir da jetzt die letzten vier Verse uns nur rauspicken, ich glaube, das bringt das Ganze nur durcheinander. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. David nennt hier Jesus seinen Herrn. Und ja, Jesus zitiert das im Neuen Testament und bezieht es ganz klar auf sich. Sagt ganz klar, das ist hier Prophetie, die auf mich hin geschrieben ist, auf mich hin gesprochen ist. Und das Ganze hier ist nicht nur ein Zeugnis für uns, sondern es ist ein Zeugnis auf den Messias hin und über den Stand des Messias, die Position, die Jesus als der Christus hat, und zwar zur Rechten Gottes. Und die Feinde haben überhaupt keine Chance. Also, wenn Gott etwas sagt, dann wird das auf jeden Fall so kommen. Und ja, Gott sagt hier etwas, ganz klar. Und für Gott ist dieses Machen der Feinde zum Schemel der Füße des Messias ist eine ganz einfache Sache. Also manchmal stellen wir uns das so kompliziert vor. Wir haben vielleicht so diese epischen Schlachten im Hinterkopf von Herr der Ringe oder was auch immer du willst für einen Film, wo so mittelalterlich gekleidete Leute aufeinander losstürmen. So ist es nicht. Wenn Gott etwas will, dann passiert das. Und es ist nicht irgendwie dramatisch oder furchtbar oder schwierig für Gott oder so. Wir brauchen uns das nicht vorstellen, dass etwas schwierig wäre für Gott. Für Gott ist es so einfach, wie wenn er seinen Fußschemel noch einen halben Meter ranzieht, weil er seine Füße gerade eben noch nicht drauflegen konnte. So, zack, rangezogen, ja, jetzt ist es der Schemel meiner Füße. So. Das ist eine ganz natürliche Sache für Gott. Gott ist nicht begrenzt, er ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Er ist nicht an irgendwelche Fähigkeiten gebunden, die er hat oder vielleicht auch nicht. Er ist allmächtig. Verse 2 und 3 sind sowas wie die Einsetzung oder die Krönung auch. Man da liest, den Stab deiner Macht und dass er herrschen soll und dass sein Volk voller Willigkeit ist, also sein Volk. Nicht nur das Volk, so anonym, sondern dein Volk. Ja, Gottes Volk ist das freiwillig. Und ja, es ist nicht nur am Tag seiner Macht, sondern immer. Und ja, wir können so genauso freiwillig, genauso willig, wie hier beschrieben wird, sein Volk sein. Wir können genauso freiwillig diesen Schritt tun. Und es ist eine Frage, ja, wie betrachtet man das? Diese Freiwilligkeit und ja, ein schönes Bild dafür, finde ich, ist in 5. Mose Kapitel 15. Lass uns mal dahin gehen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht aufschlagen, es werden ein paar Bibelstellen noch kommen, aber ihr dürft gerne natürlich, ich sage es immer dazu. Wenn ich was falsch lese, korrigiert mich bitte. Ich will euch keinen Quatsch erzählen. 5. Mose 15, Abvers 16. Da geht es um Sklaven. Und es geht darum, dass Israeliten sich auch manchmal selber als Sklaven ihren eigenen Mit-Israeliten verkauft haben, weil sie kein Geld hatten, um ihre Rechnung zu bezahlen. Und es gab ein Gebot, alle 7 Jahre sollten diese Sklaven freigelassen werden, also die israelitischen. Die aus fremden Völkern nicht unbedingt, aber es geht hier um die aus dem eigenen Volk. Aber es gibt eine Ausnahmeregelung. Ab Vers 16. Und es soll geschehen, wenn er, also der Sklave, zu dir, dem Herrn, sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht. Dann sollst du einen Pfriem nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen. Und er wird für immer dein Sklave sein. Und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Das ist hier diese Stelle, wo ein Sklave sagen kann, ich will weiter Sklave sein. Ich will für immer Sklave sein. Es geht mir hier so gut in diesem Haus, in diesem Haushalt. Ich habe es überhaupt nicht nötig, dass ich irgendwo anders hingehe. Alles, was ich will, alles, was ich brauche, habe ich hier. Und ja, es gibt die Berufungsgeschichte von Jesaja in Kapitel 6 vom Buch Jesaja. Da ist Jesaja genauso einer, der sagt, genauso, ich will, freiwillig, ohne Not. Ich entscheide mich dafür, für Gott mein Leben einzusetzen. Und ja, diese Geschichte da in einer Vision sieht Jesaja sich im Himmel plötzlich und Gott fragt, wer wird für mich gehen? Wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, ich sende mich, ich will gehen. Er sagt, hier bin ich. Als ob Gott das nicht wüsste, aber er sagt es hier. Hier, übrigens, ich. Diese Freiwilligkeit, das ist ja ein wichtiger Punkt. Und das Volk Gottes ist so freiwillig. Früher, das Volk Israel, das war man nicht freiwillig. Da wurde man entweder reingeboren oder eben halt nicht. Aber heutzutage ist es so. Das Volk Gottes besteht aus Freiwilligen. Ja, wir können freiwillig uns dafür entscheiden. Lass uns in Vers 4 weiterlesen von Psalm 110. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also, Jesus ist hier nicht nur ein Prophet und ein König, wie wir gesehen haben, der einen Stab seiner Macht hat, sondern er ist auch ein Priester in Ewigkeit. Und das ist hier Gott sehr wichtig. Er sagt es auf eine menschenverständliche, natürliche Weise, so wie man damals halt Sachen bekräftigt hat. Also nicht irgendwie vorwurfsvoll oder so, sondern um klarzumachen, das ist hier eine besondere Sache. Das ist hier etwas, was mir, also Gott, sehr wichtig ist. Und es ist etwas, was für euch eine große Wichtigkeit hat. Hier steht, geschworen hat der Herr. Gott schwört nicht einfach so. Gott hat nicht einfach überall immer wieder gesagt, jetzt schwöre ich und ich schwöre und ich schwöre. Bei Gott ist es sowieso klar, dass er sein Wort hält. Da braucht er eigentlich gar nichts zu sagen. Da hat er, eigentlich ist es schon cool, wenn er sein Wort spricht und die Menschen können sich darauf verlassen. Da braucht man nicht irgendwie irgendwas noch dazu, noch eine zusätzliche Zusicherung. Aber Gott hat hier gesagt, er schwört. Das hat er 6-mal gemacht im Alten Testament bei heilsgeschichtlichen Verheißungen, ganz großen Verheißungen. Und 4-mal hat er es gemacht bei der Androhung von Gericht. Diese 10 Male, die er geschworen hat, das sind vollständig alle Male, wo Gott in der Bibel geschworen hat. Also, das ist hier schon was Besonderes, herausgehoben. Und er sagt, es wird ihn nicht gereuen. Was soll das hier bedeuten? Manche Sachen, manche Zusagen Gottes, kam mit bestimmten Bedingungen, die daran geknüpft waren. Zum Beispiel war der Stamm Levi berufen worden, den ganzen Tempel zu betreuen. Erst das Zelt der Begegnung und später dann den Tempel und die Opfer zu verrichten und so weiter. Es war der Priesterstamm sozusagen. Und wenn wir in 1. Samuel 2 mal reingucken, da gibt es eine Situation, wo Gott sagt, nee, also so geht's nicht. Das habe ich nicht so gesagt. Die Menschen gesagt haben, ich bin ja der Richtige, ich bin aus dem Stamm Levi, dann bin ich ja Priester, kann ich ja machen, was ich will. Aber Eli hat das eben auf die Spitze getrieben. Und wenn wir lesen in Kapitel 2 von 1. Samuel, ab Vers 27, dann geht es hier zur Sache mit Eli. Es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich offenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren? Und ich habe ihn aus den Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das Ephod vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Und dieser Abschnitt hier ist die Einleitung zum Untergang von Eli, von seiner gesamten Familie. Seine Söhne sterben, Eli stirbt und sie sind nicht mehr Priester. Es ist nicht so, dass Gott hier seine komplette Zusage zurücknimmt, aber er sagt hier, das war so gedacht, dass ihr mir dient und nicht euch selbst. Ihr seid Priester, damit das Volk Gottes einen Zugang zu mir hat und nicht ihr seid Priester und das war's. Und dadurch, dass in diesem Psalm 110 jetzt hier diese beiden Zusicherungen stehen, also erstmal normalerweise, Gott bräuchte eigentlich nichts sagen dazu, er kann einfach was sagen und dann ist es so. Darauf können wir uns eh schon verlassen. Aber dann schwört er auch noch und dann sagt er noch, es wird ihn nicht gereuen. Also dreimal, dass dieses Wort jetzt hier wirklich Bestand hat. Und was sagt er jetzt hier? Zu Jesus prophetisch. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Normalerweise sind Königtum und Priesterschaft total getrennt. Also vorher haben wir gesehen, der Angesprochene hier, also Jesus, wie wir jetzt ja wissen, er ist König und dann sagt er in Vers 4, aber du bist Priester in Ewigkeit. Also normalerweise kriegt man da richtig Ärger, wenn man König ist und gleichzeitig Priester sein will. Das kann man in 1. Samuel Kapitel 13 sehen. Saul ist da in der Situation, er ist König und er versucht, so ein bisschen Priester zu sein, auch noch nebenbei. Obwohl er ganz genau weiß, das ist nicht seine Aufgabe, ist nicht sein Gebiet.
Aber war David das nicht auch?
David war König, er war nicht Priester. Und Saul kriegt die Panik irgendwie. Und versucht, weil die Feinde immer näher rücken und er will noch dieses eine Opfer darbringen und Samuel ist noch nicht da, versucht Saul es selber zu machen. Und es ist nicht seine Aufgabe und Samuel kommt gerade in dem Moment, erwischt ihn sozusagen dabei und sagt ihm, ja, was hast du nicht auf mich gewartet? Das ist fatal. Gerade jetzt, sagt er in dem Moment, gerade jetzt hätte ich dein Königtum bestätigt, aber so wird es dir weggenommen werden. Und das sehen wir ja dann auch später im Buch Samuel. Also, Jesus ist hier Priester. Er kann gleichzeitig König und Priester sein. Das ist ihm möglich. Das ist eine Ausnahme sozusagen, weil er Gott ist. Wenn wir uns anschauen, was ist eigentlich ein Priester? Also ein König, können wir uns ungefähr was drunter vorstellen, Priester vielleicht auch. Aber so grob gesagt, ein Priester ist ja da, um Opfer und Gaben für Sünden darzubringen. Und ja, wie das jetzt genau gemeint ist, gerade hier auch im Zusammenhang mit dieser Stelle, lass uns mal in Hebräer Kapitel 5 nachschlagen. Ich lese ab Vers 1 in Hebräer 5. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt, im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst der Sünden wegen opfern. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hoherpriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie auch an einer anderen Stelle sagt, nämlich Psalm 110, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchiseleks. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er in allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchiseleks. Nur menschliche Hohenpriester, wie wir es hier gesehen haben, müssen für ihre eigenen Sünden vorher opfern. Und das war auch im Alten Testament im Buch Mose, weiß nicht mehr genau wo, genauso vorgeschrieben. Als erstes hat der Priester ein Opfer zu bringen für sich selbst, für seine eigene Sünde, und erst dann kann er für das Volk überhaupt ein Opfer bringen. Erst dann ist er dazu in der Lage, wenn er selbst nicht mehr in diesem sündigen Verhältnis zu Gott ist, sondern wenn er klar ist, dann kann er auch für andere eintreten. Das hat Jesus natürlich nicht nötig. Und ja, dennoch, obwohl er das nicht nötig hat, weil er nie eine Sünde begangen hat, trotzdem kennt er das alles aus erster Hand. Trotzdem weiß er ganz genau, was das bedeutet, angefochten zu sein, in Versuchung zu sein. Er hatte das alles. Und wir brauchen nicht denken, ja, Jesus, der war ja Gott, der hatte ja nie ein Problem. Überhaupt nicht, weit davon entfernt. Jesus hatte viele Probleme. Und ja, am Ende hatte er ein riesiges Problem. Das endete dann damit, dass er starb. Das war eine Sache, die er sich freiwillig ausgesucht hat. Genauso wie wir uns freiwillig aussuchen können, zu Gottes Volk zu gehören. Wenn es aber so ist, dass wir uns diese Entscheidung vorlegen und wir entscheiden uns dafür, dann ist es eine Sache für immer. Genauso wie dieser Sklave, der dann im Haus seines Herrn bleiben sollte oder durfte als Sklave. Das war eine Sache für immer. Also das haben die Sklaven sicherlich nicht gemacht, wenn sie sich unsicher waren. Wenn sie sich so gedacht haben, ja, vielleicht geht es mir weiterhin gut bei diesem Typen, aber manchmal tickt er irgendwie aus, also weiß ich nicht so genau. Dann haben sie natürlich nicht gesagt, ich bleibe für immer, weil dieses für immer geht bis zum Tod. So, wenn wir uns jetzt hier angucken, dieser Vers, der endet hier, jetzt sind wir schon beim Priester, der endet hier mit Melchisedek. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Melchisedek, was ist das überhaupt für ein Kerl? Lass uns den mal angucken, in 1. Buch Mose, Kapitel 14. Das sind nur ein ganz paar Verslein. Abraham kommt gerade zurück von einer Schlacht, die er geschlagen hat, um Lot, seinen Neffen, zu befreien, aus der Hand von den Feinden, noch mit ein paar anderen Königen zusammen. Und er ist gerade halt auf dem Rückweg. Vers 18 von 1. Mose Kapitel 14. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und das ist alles, was wir von Melchisedek wissen. Mehr steht da nicht über diese historische Person. Sie wird natürlich noch weiter im Alten Testament, zum Beispiel Psalm 110, oder auch im Neuen Testament, zum Beispiel Hebräerbrief, wieder erwähnt. Aber das Original sozusagen, das besteht aus diesen drei Versen. Was kann man da jetzt rausgucken? Weiß man überhaupt so viel über diesen Typen? Es ist wichtig zu sehen, was man alles nicht weiß. Und zwar weiß man nicht, wo er herkommt. Man weiß nicht, wer seine Eltern waren, man weiß nicht, aus welchem Stamm er war. Normalerweise weiß man das alles. Im Alten Testament, vor allem bei Königen, wird immer der Stammbaum aufgezählt, wird gesagt, wie alt er geworden ist, weiß man nämlich auch nicht. Wie viele Kinder er hatte, ist ganz wichtig im Alten Testament, steht da ganz oft dabei, ist hier auch nichts von erwähnt. Und auch an anderen Stellen, nichts. Wir wissen ein paar Sachen allerdings schon. Wir wissen, dass er Melchisedek heißt. Und wie immer haben diese Namen eine Bedeutung. Melchisedek heißt nämlich König der Gerechtigkeit. Das ist die Übersetzung. Und gleich nachdem wir erfahren, dass er der König der Gerechtigkeit ist, erfahren wir auch, er ist der König von Salem. Salem ist ein alter Name für Jerusalem. Und Jerusalem heißt volkstümlich, wenn man da genauer reingucken will, muss man dicke Bücher lesen, die ich nicht gelesen habe, heißt volkstümlich so ungefähr Stadt des Friedens. Also ich glaube, man kann da noch mehr tiefer in diesen Namen reingehen, aber das lassen wir uns jetzt mal genügen, Stadt des Friedens. Also Salem ist der Frieden. Und er ist einerseits also König der Gerechtigkeit und andererseits König des Friedens. Und ja, die Reihenfolge hier ist, finde ich, bedeutsam. Erst ist er König der Gerechtigkeit, das ist sein Name. Das Ureigenste, was ein Mensch so hat normalerweise. Was er sich natürlich auch nicht selbst aussucht, aber was er bekommt. Und dann ist er König des Friedens, König von Salem. Und oft ist es so, dass wir uns sagen, ich möchte Frieden, ich möchte gerne, dass Frieden ist. Ich möchte, dass die Leute aufhören, sich gegenseitig zu bekämpfen, sich gegenseitig abzuschlachten. Und das ist auch gut, dieser Wunsch ist gut. Aber wir können nicht zum Frieden kommen, ohne die Gerechtigkeit vorher. Und genau diese Reihenfolge steht ja hier auch. Erst ist er König der Gerechtigkeit, dann König des Friedens. Und ja, diese Gerechtigkeit, die der Weg zum Frieden ist, die kann man nicht überspringen. Man kann nicht sagen, ich vermeide einfach das, mich um Gerechtigkeit zu kümmern. Ich finde das gar nicht so wichtig, ob man nun gerecht ist oder ungerecht. Ich will doch nur, dass Frieden ist. Aber Frieden wird nicht kommen ohne Gerechtigkeit. Genauso wie Jesus gesagt hat, es muss die Gerechtigkeit ihren Lauf kriegen. Die Strafe für die Sünde muss bezahlt werden, sonst kommt kein Friede. Dieser Friede geht nur durch die Gerechtigkeit, nur in der Gerechtigkeit. Und aus diesen vielen Sachen, die wir hier gerade eben nicht wissen, außer eben diesen paar Sachen, die wir jetzt rausgeguckt haben, haben sich viele überlegt, das ist vermutlich, also viele Ausleger der Bibel sind hier der Meinung, das ist vermutlich gar kein Mensch. Das ist eine göttliche Erscheinung, ein himmlisches Wesen. Vielleicht sogar eine Erscheinung von Jesus selbst. Und dieser Zusammenhang zwischen Melchisedek und Jesus, der ist in Hebräer 7 ganz gut beschrieben. Und das ist viel besser, als ich es erklären könnte oder erzählen könnte. Darum lass uns da mal reinschauen. Hebräer 7 ab Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Länder Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen. Welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen, nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen. Das levitische Priestertum, wie wir hier lesen, kam schon ziemlich weit. Aber alles, was das Priestertum aus dem Volk Levi, aus dem Stamm Levi, hingekriegt hat, ist, nachträglich die Sünde so ein bisschen glatt zu bügeln. Und zwar nur bis zum nächsten Vorkommnis. Bis zum nächsten Mal, wo einer einen Fehltritt gemacht hat, nicht das Gebot Gottes geachtet hat. Und dann musste er theoretisch gleich wieder zum Tempel rennen. Also im Prinzip praktisch, kaum dass er die Tür hinter sich gelassen hat, kann er gleich wieder umkehren. Da gleich wieder das nächste, wofür er opfern muss. Und das ist alles, was die Priester hinbekommen haben, das zuzudecken. Und ja, das ist ganz klar so. Wir müssen irgendwie was anderes kriegen. Wir haben sonst ein Problem. Wir haben hier diese Vollendung nicht erreicht einfach. Und deswegen kommt dieser andere, dieser neue Priester. Lass uns mal weiterlesen. Denn wenn das Priestertum geändert wird, Vers 12, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorherige Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, diese aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Also erstmal sehen wir, Jesus kann gar nicht Priester sein nach der Ordnung Aarons bzw. der Ordnung Levis, weil er gar nicht aus dem Stamm Levi kommt. Also geht schon mal nicht. Er muss irgendwie, wenn er Priester ist, muss er irgendwo anders, nach einer anderen Ordnung der Priester sein. Und er ist nicht nur Priester hier, sondern er ist auch, in Vers 22 lesen wir das, er ist auch Bürger. Und was ist ein Bürger? Jemand, der für einen bürgt, das ist klar, sehen wir ja aus dem Wort. Aber was macht der? Einerseits ist es einer, der für die Schulden eines anderen einsteht, der zum Beispiel sagt, ich hafte dafür mit meinem eigenen Vermögen, dass dieser Typ, der hier vor dir sitzt, vor einem Notar oder so irgendwie, dass der seine Schulden zurückzahlt. Wenn er es nicht tut, tue ich es. Aber auf der anderen Seite ist ein Bürger auch einer, der eine Kaution stellt für einen Gefangenen, um ihn rauszuholen aus dem Gefängnis. Und das alles ist Jesus, das wissen wir. Und ja, wenn wir diesen ewigen Gedanken hier, er lebt immer, uns mal auf der Zunge zergehen lassen, könnten wir uns fragen, ja, wie macht er das überhaupt? Er lebt immer, um sich für uns zu verwenden. Und da gibt es gleich zwei Beispiele im Neuen Testament, wie Jesus das tut, wie er dieser Bürger ist, dieser Beistand, den wir beim Vater haben. Lass uns mal in Römer 8 gucken. Römer 8, Abvers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er verwendet sich für uns. Und wenn wir uns das so vorstellen, menschlich gesehen, könnten wir uns so einen Menschen denken, der irgendwie die rechte Hand des Königs ist und so sagt, jetzt musst du mal dies und dies machen, der ihm sowas einflüstert. Ich glaube überhaupt nicht, dass es so ist. Also keine Chance. Jesus und der Vater, wir sind eins. Und der eine muss nicht den anderen irgendwie überreden, irgendwas zu tun. Die wollen das Gleiche. Aber dennoch ist es so, dass wir einen Fürsprecher haben, einen Verteidiger. In diesem Gerichtsprozess, wo Satan der Ankläger ist, wo er immer wieder versucht, unsere Sünde ins Licht zu ziehen und sagt, hier, Jesus, guck mal, nee, Gott, guck mal, das hier habe ich noch gefunden. Und Jesus sagt aber, nee, auch das ist bezahlt. Und auch das ist bezahlt. Und auch das ist bezahlt später. Dann lass uns gucken, was Jesus selber dazu sagt. In Lukas 22. Seiten sind so laut. Lukas 22, Vers 31. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das ist es hier, wie Jesus sich verwendet. Er betet für uns. Es ist so einfach. Es ist nichts irgendwie Mystisches oder Komisches. Es ist einfach beten. Einfach reden mit Gott. Und ja, so normal das klingt, so einfach ist es. Und dadurch, dass es halt so ist, sind diese Opfer nicht mehr nötig. Erstmal, Jesus muss natürlich nicht, wie schon gesagt, für sich selbst opfern, weil er keine Schuld hat. Er muss auch für das Volk nicht mehr opfern. Er hat ein für alle Mal dieses große Opfer gebracht, dieses Selbstopfer. Und ja, mehr ist nicht nötig. Das ist das einzige Opfer, was für immer hält. Dieses andere Opfern, was im Alten Testament im Tempel immer die Geschichte war, immer wieder ein neues Tier, immer wieder, immer wieder. Das ist nicht mehr nötig. Jesu Opfer ist das einzige, was ewig hält. Und wie wir am Anfang gesehen haben, Jesus ist also Prophet, er ist König und er ist Priester. Und er ist ja nicht nur irgendein Priester, er ist der Priester in Ewigkeit. Und wenn man jetzt sich jetzt diese ganzen Sachen, die er da ist, vor Augen führt, er ist als König natürlich auch dafür zuständig, für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen. Und in den folgenden Versen im Psalm 110 kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen vielleicht, ah, das gefällt mir nicht. Das ist unappetitlich. Darüber will ich eigentlich gar nicht so viel nachdenken. Aber es ist dennoch ein Teil des Ganzen. Und wir können uns da nicht rausmogeln. Wir können nicht sagen, ja, die Gnade möchte ich, aber das Gericht möchte ich nicht. Es gehört zusammen. Das eine gehört zu dem anderen dazu. In Vers 5 von Psalm 110 lesen wir, Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Im Alten Testament haben wir ganz oft diese Könige, die zum Beispiel bei der Landnahme im 5. Buch Mose und im Buch Josua alle hingemetzelt werden, aber auf eine bestimmte Weise, nämlich erstmal die ganzen Untergebenen, die werden einfach so während des Kampfes getötet, aber der König, der wird meistens ergriffen, lebend, und wird dann als Bild für alle dann erst hinterher umgebracht. Um zu zeigen, hier, den haben wir besiegt, das ist der König. Oder war in dem Fall. Und ja, es gibt hier dieses Gericht, was kommt. Diese Sachen, die wir lesen in den letzten drei Versen vom Psalm 110. Und das ist ziemlich konkret angekündigt durch die ganze Bibel. Wir haben da wenig Möglichkeit, irgendwie das umzuinterpretieren. Lass uns mal eine Stelle angucken, in Offenbarung Kapitel 6. Und es ist nicht nur das Neue Testament, was darüber spricht, auch das Alte Testament kann man in den Propheten genauso gut finden. Offenbarung ab Vers 15 von Kapitel 6. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und die Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Niemand besteht. Das ist natürlich eine rhetorische Frage hier. Keiner kann bestehen. Nicht mal die Könige. Nur deswegen, weil sie Könige sind, meine ich, bestehen sie nicht. Sie würden bestehen, wenn sie sich auf Jesus berufen würden, wenn sie an Jesus glauben würden. Aber hier ist es völlig egal, wer. Alle Könige, die Großen, die Reichen, die Mächtigen und jeder Sklave und Freie, also alle. Alle verbergen sich oder wollen sich hier gerne verbergen vor diesem Zorn, der ausgegossen wird. Dieser Zorn des Lammes. Und ja, normalerweise würden wir sagen, ein Lamm weckt in uns andere Assoziationen als jetzt unbedingt einen überströmenden Zorn oder ein Gericht oder irgendwas. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. In der Offenbarung sehen wir Johannes, der diese Vision hat, ich glaube Kapitel 2 oder 3 oder vielleicht 4 noch, ich weiß nicht. Das Lamm wird dargestellt als ein Lamm, was geschlachtet ist. So, welche Gefahr kann schon ausgehen von einem Lamm, das geschlachtet ist? Das ist tot normalerweise. Bei Jesus ist es halt nicht so, er ist nicht tot geblieben. Er ist ein Lamm, er ist geopfert worden für uns, er ist gestorben, aber er ist ebenso auch wieder auferstanden. Und es gibt einen festen Zeitpunkt für diesen Tag des Zorns. Es gibt einen Punkt in der Zeit, Jesus und Gott ist natürlich nicht an die Zeit gebunden, aber es gibt einen Punkt in der Zeit, der für diesen Zorn reserviert ist. Und den kennt nur der Vater. Und wenn uns jemand erzählen will, er wüsste den, dann müssen wir hellhörig werden. Dann können wir ihm nur sagen, hey, nicht mal Jesus weiß das. Du weißt mehr als Jesus? Moment mal. Kann irgendwo nicht sein. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 36 nämlich, von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Es gibt Hinweise. Es gibt Hinweise in dieser Endzeitrede in Matthäus 24, 25 einerseits, aber auch an anderen Stellen gibt es Hinweise, was passieren könnte oder wann es passieren könnte. Nämlich zum Beispiel, dass es sein wird wie in den Zeiten Noahs. Aber es gibt nicht so ein Datum. Es gibt nicht, dass einer mal sagt in der Bibel irgendwo und im so und so vielten Jahr, im so und so vielten Monat, was auch immer. Wenn uns das jemand erzählen will, muss man ihm sagen, hier, da steht, nicht mal der Sohn weiß es. Und in Lukas hat man schon. Vers 7 ist ein bisschen mysteriös gewesen, fand ich. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Wusste ich erstmal nicht so viel damit anzufangen, aber dann habe ich nachgelesen, das Krönungsritual in Vers 2 und 3, lesen wir ja so ungefähr so eine Art von Krönung oder Einsetzung Jesu. Das Krönungsritual bei den alttestamentlichen Königen war wohl so, dass man als König runtergebracht wurde an die Quelle Gihon und an dieser Quelle Gihon dann gesalbt wurde vom Priester zum neuen König. Und es könnte sein, sagen einige, dass man da auch dann während dieser Krönung halt aus diesem Bach, der aus dieser Gihon-Quelle da entsprungen ist, getrunken hat, so inklusive in diesem Ritual. Und das würde auch Sinn machen, ne? Darum wird er das Haupt erheben, also wenn er König wird, dann wird er das Haupt erheben. Dann hat er die Macht. Woher kommt jetzt eigentlich dieser Zorn? Wo wir drüber lesen, dieser Zorn, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie so einer, der die Geduld verliert oder so? Natürlich nicht, wenn ich die Frage schon so stelle. Es ist eben nicht aus dem Affekt heraus. Und da müssen wir uns ganz klar sein, wenn wir uns das so vorgestellt haben, als jemanden, der plötzlich austickt, weil er schon die ganze Zeit so innerlich gebrodelt hat und irgendwann kann er sich nicht mehr zurückhalten und er klatscht seinem Gegenüber doch eine, das ist es eben genau nicht. Jesus und Gott tun das nicht aus dem Affekt heraus. Sie sind nicht so gefühlsgesteuert in dem Sinne. Es ist überlegt und es ist auch gerechtfertigt, wie wir es sehen. In Offenbarung ab Kapitel 6 kann man sehen, was da alles so passieren wird, dieser Zorn. Wie sich der immer weiter ausgießt, immer weiter weitergeht auf die Nächsten. Und immer noch gibt es die Chance, umzukehren, steht in der Offenbarung. Immer weiter werden die Leute durch diese Wunder, die passieren, lest das ruhig selber mal nach, ab Kapitel 6 in Offenbarung. Wunder über Wunder. Und die Leute könnten umkehren, sie wollen es aber nicht. Sie bleiben in ihrer Herzensverhärtung. Und über wen kommt dieser Zorn jetzt? Über die Könige? Hätten wir gute Karten, sind wir ja alle nicht. Ne? Aber es ist eben nicht so, dass es nur über die Könige sind, sondern die ganze Welt. Lass uns mal in Römer Kapitel 3 nochmal reinschauen. Ab Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Die ganze Welt. Keiner ist ausgenommen. Keiner kann sich fein rausziehen und sagen, nee, mir gilt das ja nicht. Und jetzt könnten wir sagen, jetzt haben wir ein Problem. Wie kommen wir da wieder raus? Was sollen wir nur tun? Und manchmal hätten wir gerne so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Heute Morgen beim Frühstück hat Benjamin, der ist 2,5, zu mir gesagt, als ich runterkam und mich hinsetzte an den Tisch, weil ich noch so trantütig war, hat er mir gesagt, was ich tun muss. Papa, nimm dir ein Brötchen und schmier dir Nutella drauf. Hat er zu mir gesagt. Und ich war dankbar in dem Moment, weil ich noch halb geschlafen habe. Aber manchmal gibt es halt nicht so eine Patentanleitung, so ein Patentrezept, wo wir gesagt kriegen, so jetzt Schritt 1, 2, 3 und dann ist es erledigt. Also es gibt nicht die Anleitung irgendwie so, ab jetzt tust du nur noch Gutes, wäre eine Möglichkeit, ist aber für Menschen leider doch dann keine, weil wir es eben nicht hinkriegen, nur noch Gutes zu tun. Lass uns weiterlesen in Römer. Vers 20. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aha, die Erkenntnis der Sünde, das ist das, wofür das Gesetz ist. Jetzt ist aber ohne Gesetz, die gute Nachricht, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Hier sehen wir wieder die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit muss vorher kommen. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit hat Jesus erfüllt. Und ja, dieser Weg funktioniert einfach nicht durch Einhalten des Gesetzes. Das ist uns nicht möglich. Und zwar deswegen, weil wir die Natur Adams in uns tragen. weil wir Kinder unseres Vaters sind sozusagen. Weil wir diese Natur in uns haben und ja, nicht aus unserer Haut können, wie man ja immer so sagt im Sprichwort. Können nicht aus unserer Haut. Ja, wir sind einfach so. Und leider eben halt auch in diesem. Von uns selber her können wir uns nicht befreien. Wir brauchen einen Retter, einen, der uns befreit. Und nochmal anders gesagt, ist es in Galater 3. Lass uns da nochmal reinschauen. Es ist cool zu sehen, habe ich in der Vorbereitung auch echt zu schätzen gewusst, wie die Bibel sich selber auslegt. Also es sind alles Bibelzitate, alles Stellen, die einander total ergänzen. Galater 3, ab 21. Sind das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wir sehen hier, das Gesetz ist eigentlich gut und richtig. Und wir würden es gut daran tun, und es einfach einzuhalten. Einfach. Das Problem ist halt, wir können es nicht und wir können durch dieses Gesetz also dadurch nicht gerechtfertigt werden. Und ja, Jesus, der griechische Name, bedeutet im Hebräischen Jehoshua, also kommt vom Hebräischen Jehoshua oder abgekürzt auch manchmal Jeshua, was heißt Jahwe rettet. Und da ist der Name wirklich Programm. Hier ist das Gesetz, was nicht retten kann, und Jesus ist derjenige, die Person, die uns die Rettung Gottes bringt. Gott rettet durch Jesus. Und zum Abschluss lass uns nochmal ein bisschen in den Philipperbrief gehen. Wieder Paulus, der mit den langen Sätzen. Wenn es euch zu blöd ist, in der Elberfelder zu lesen, nehmt euch eine andere Übersetzung. Es gibt gute Übersetzungen, wo die Sätze ein bisschen kürzer sind. Das Problem bei der Elberfelder ist, die ist so am Griechischen nah dran, wie es geht, und im Griechischen hat man halt einfach unglaublich lange Sätze gehabt damals. Philipper 3 ab 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Das ist schon mal eine steile Geschichte hier. Aber er sagt, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Hier steht eigentlich ein drastischeres Wort. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Man kann nicht auf Gerechtigkeit aus dem Fleisch bauen. Es geht einfach nicht. Und Paulus sagt hier, er hat es versucht. Ein Pharisäer damals, das war einer, der nicht nur das komplette Alte Testament versucht hat einzuhalten, sondern auch die vielen tausend Gebote, die die Rabbis noch dazu aufgeschrieben haben. Es gab da irgendwie noch so ein paar tausend Ergänzungsteile. Selbst die noch daraus hervorgingen. die hat er auch noch versucht einzuhalten. Und er sagt, er war eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Er hat eigentlich ziemlich gut abgeschnitten. Er war sogar untadelig, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist. Das Problem ist, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz kann nicht retten. Weil was ist vor dem Punkt, wo ich vielleicht gesagt habe, ich möchte das Gesetz halten? Und vielleicht schaffe ich es sogar für ein paar Minuten. Nein, lass es auch mal ein paar Jahre sein, meinetwegen. Aber, okay, unrealistisch. Aber was ist vor der Zeit? Was ist da, wo ich das Gesetz noch gar nicht kannte? Da habe ich das Gesetz ja nicht eingehalten. Also es gibt keinen Weg raus, selbst wenn wir sagen, ich bin gut. Ich bin einer, der das Gesetz vielleicht total einhält. In meinen Gedanken vielleicht sogar. Ich denke nicht mal darüber nachzusündigen. Ich denke nichts Schlimmes, ich tue nichts Schlimmes. Aber was ist davor? Und ja, es kann vielleicht mal der Gedanke hochkommen, wenn ich das jetzt schaffe, irgendwie einer Versuchung zu widerstehen oder irgendetwas schaffe, dann wird Gott mit mir zufrieden sein. Und ja, das können wir uns gleich abschminken. Also, unsere Gerechtigkeit, es gibt im Alten Testament, in Jesaja 64 gibt es einen Vergleich. Unsere Gerechtigkeit, also das, was wir als Gerechtigkeit empfinden, das sind für Gott schmutzige Lumpen. Also, da kann er nichts mit anfangen. Das ist für ihn nicht gerecht. Die gute Nachricht ist aber, wenn du Jesus nachfolgst, dann sieht er dich als Jesus. Dann bist du in Jesus für ihn. Und ja, du stehst perfekt vor Gott, wenn du in Jesus bist. So wie er Jesus sieht, sieht er dich. Es kommt nicht auf das an, was ich tue, sondern alleine auf Jesus. Und das war auch die komplette Lehre von Martin Luther im Prinzip. Es kommt nur auf Jesus an, nur Christus. Er hat diese vier Glaubensgrundsätze formuliert oder beziehungsweise aus seinen theologischen Schriften ist das dann am Ende bei rausgekommen. Es gibt allein Jesus Christus. Solus Christus, genau. Und alleine er schafft durch seinen Tod am Kreuz die Rettung. Anderes kann mir keine Rettung bringen. Irgendwas. Egal, ich mag mir irgendwas Tolles ausdenken, irgendwas, was ich tue für Gott oder meine für Gott zu tun. Es bringt nichts anderes die Rettung, nur Christus. Dann gibt es allein die Gnade. Allein durch Gnade kann ich gerettet werden. Ich kann mir das nicht erarbeiten, dass Christus für mich gestorben ist. Ich bekomme es geschenkt. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Und dann gibt es noch allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben komme ich überhaupt in diese Beziehung hinein. Allein durch den Glauben kommt unser Heil zustande. Allein dadurch werden wir gerettet. Und allein die Heilige Schrift ist die Quelle dieses Glaubens. Wir haben vorhin gesagt, wenn wir darüber hinaus irgendwelche Sachen uns vielleicht ausdenken oder so, sollten wir hellhörig werden. Also wenn einer sagt, er weiß mehr als in der Bibel steht von Gott, dann mag das vielleicht sein, dann ist das vielleicht eine Offenbarung für ihn gewesen, aber es gibt nichts, was Gott an alle richten will, was darüber hinausgeht. Sonst hätte er es hier reingeschrieben. Wäre doch viel einfacher. Wenn er will, dass die Leute es wissen, kann er es ja reinschreiben. Kein Problem. Und diese vier Sachen, die sind so ein bisschen hierarchisch. Das eine, was oben drüber steht, die Überschrift, der Titel, das ist allein Christus. Und diese anderen, allein Gnade, allein Glauben und allein die Schrift, das ist untergeordnet. Das geht daraus hervor. Christus ist derjenige, auf den es ankommt. Also es geht um Jesus. Im Alten Testament an sehr vielen Stellen, in den Prophetenbüchern, können wir uns so viele Punkte raussuchen, wo wir vielleicht am Anfang gar nicht denken, dass es da um Christus geht, um eine messianische Verheißung. Aber in vielen Stellen geht es darum. Und auch hier im Psalm 110. Es gibt mehrere Psalmen, die auf Christus hinweisen. Psalm 22 hatten wir auch schon, noch ein paar andere. Und wir können uns jetzt, wo wir das alles so durchgeschaut haben, können wir uns jetzt entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Und Ja, wir haben hier nur diese zwei Möglichkeiten. Einerseits, wie in Psalm 110, Vers 3 steht, das Volk Gottes, das Volk dieses Königs, der neu eingesetzt worden ist, was voller Willigkeit ist, was freiwillig diesem König dient. Oder aber wir können sein wie die Könige, die in Vers 5 zerschmettert werden am Tag seines Zorns. Und ich glaube, ja, wenn wir diese Möglichkeiten uns auf der Zunge mal zergehen lassen, es ist nicht so schwer, sich zu entscheiden. Und ja, wie wir gesehen haben bei den Sklaven, es ist eine Sache für immer. Wenn wir uns diese Entscheidung vorlegen und sagen, was ist eigentlich der Punkt? Was ist mit meinem Leben los? Wofür soll mein Leben sein? Will ich einer sein, der für Gott lebt? Oder will ich einer sein, der für sich selbst lebt? Und am Ende aber in einem dieser Täler, die mit Leichen gefüllt werden, endet. Zum Beispiel, aber hier auch in Vers 6 steht es. Wenn wir uns diese Entscheidung vorlegen, ja, dann ist es eine große Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, wie wir bei den Sklaven gesehen haben, es ist eine Entscheidung für immer. Dieser Sklave, wenn er mal dieses Loch im Ohr da gestochen hatte, dann war er für immer Sklave. Und er konnte nicht mehr zurück. Und das Gute ist, wenn wir uns diesem König hingeben, voller Willigkeit, als sein Volk, dann werden wir nie wieder zurück brauchen oder wollen. Jesus ist so ein guter Herrscher. Er macht es uns echt leicht, seine Diener zu sein. Vater, wir danken dir dafür, dass du so groß bist, dass du so wunderbar bist und dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du uns alles gesagt hast und ja, gezeigt hast, was wir wissen müssen und ja, was die Beziehung zu dir ausmacht. Jesus, und wir danken dir dafür, dass du der König bist, dass du wiederkommen wirst, dass du Gericht halten wirst, auch wenn es uns vielleicht von der Vorstellung her erstmal abschreckt. Jesus, die Gerechtigkeit verlangt nach diesem Gericht. Und ja, du würdest am liebsten alle Menschen retten. Aber wer sich nicht für dich entscheidet, der kann nicht gerettet werden. Wir bitten dich darum, Herr, dass du in unseren Herzen diese Willigkeit bewirkst, dass wir ja nicht da in diesen Sumpf mit reingezogen werden, sondern dass wir bei dir bleiben, Herr. Amen.